You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 21. Oktober 2021. Die vergangene Woche war wieder einiges los und das nächste Wochenende verspricht auch spannend zu werden. In diesen Antifa-Nachrichten wollen wir uns etwas genauer zwei Prozesse anschauen. Einmal den Prozess um Lina E. und einmal ein Prozess in Vetterode. Außerdem mobilisiert die faschistische Kleinstpartei der dritte Weg zum Grenzgang, zum sogenannten an die Grenze zu Polen, wogegen sich natürlich auch Protest regt. Doch zuerst die Kurzmeldungen. Los geht's.
In Rom fand am 16. Oktober die Demonstration eines breiten Antifa-Bündnisses statt. Die Gewerkschaften Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori und Unione Italiana del Lavoro organisierten die Kundgebung. Eine Woche zuvor nutzten Neonazis der Partei Forza Nuova die Proteste gegen den Green Pass, um das Gewerkschaftsbüro der CGIL anzugreifen. Dieser Green Pass fordert von ArbeitnehmerInnen eine vollständige Impfung oder Testung alle zwei Tage. Die Antifa-Demo vergangenen Samstag richtete sich gegen den Nazi-Angriff und forderte ein Verbot der faschistischen Partei. Es wurde auch an die Deportation nach Auschwitz von über 1000 römischen JüdInnen vor 78 Jahren erinnert. Zur Kundgebung kamen Medienberichten zufolge mehr als 50.000 Menschen. Die VeranstalterInnen selbst sprachen sogar von 200.000 Teilnehmenden. In Wien begegneten sich am 16.10. Demonstrierende der Pro-Choice-Bewegung und AbtreibungsgegnerInnen. Der sogenannte Marsch des Lebens ist eine Veranstaltung, bei der gegen Abtreibung demonstriert wird. GegendemonstrantInnen blockierten erfolgreich eine Straße der geplanten Route, um den Marsch zu stoppen, und es kam zur Konfrontation der beiden Gruppierungen in der Innenstadt. Für verschiedene Medienberichte war es auffallend, dass viele Kinder in den ersten Reihen der Abtreibungsgegner liefen. Die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt haben zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr festgenommen. Nach den Informationen diverser Pressestimmen sollen die Männer Pläne für eine private Söldnerarmee geschmiedet haben. Die Hinweise verdichten sich, dass eine Söldnertruppe mit einer Stärke von bis zu 150 Personen von den zwei Männern geplant wurde. Unter einem humanitären Deckmantel sollte die Truppe der Regierung Saudi-Arabiens im Jemen dienen, um gegen schiitische Houthi-Rebellen vorzugehen. Die beiden mutmaßlichen Strippenzieher, Arend Adolf G. und Achim A., wurden am 20. Oktober festgenommen. Die Bundesanwaltschaft beschuldigt die Männer der Verabredung zu Mord und Geiselnahme. Der Verdacht steht im Raum, dass sie eine terroristische Vereinigung gründen wollten. Allein die Gründung einer Privatarmee steht in Deutschland unter Strafe.
Das waren die Kurzmelder in den Antifa-Nachrichten für den 21. Oktober. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt.
Wir erinnern an Josef Anton Gera. Josef Anton Gera stirbt am 17. Oktober 1997 in Bochum an inneren Verletzungen. Zwei Neonazis hatten Gera drei Tage zuvor mit einer Eisenstange schwer verletzt. Die Täter attackierten ihn aufgrund seiner Homosexualität. Im Frühjahr 1989 werden die Täter zu 5 und 6 Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Einen rechtspolitischen Hintergrund schließt die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die schwere Alkoholabhängigkeit der Täter aus. Wir erinnern an Adrian Malaika. Der 16-jährige Adrian Malaika wird am 16. Oktober 1982 vor einem Fußballspiel von rechten Hooligans angegriffen. Mitglieder des rechtsunterwanderten HSV-Fanclubs, die Löwen, beschießen ihn mit Gaspistolen, dann fliegen Mauersteine. Der 16-jährige Werder Bremen-Fan wird am Hinterkopf getroffen und bricht bewusstlos zusammen. Malaika stirbt am folgenden Tag im Krankenhaus. Der Steinewerfer wird nie ermittelt. 8 Hamburger werden angeklagt, 3 wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Redelsführer erhält eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten. Wir erinnern an Alexandra Rouzi. Alexandra Rouzi verstirbt am 14. Oktober 1994 in Paderborn durch einen Brandanschlag. Das Feuer wird von einem rassistischen Nachbarn gelegt. Er hatte die griechische Familie zuvor immer wieder rassistisch beleidigt und bedroht. Die Tat ist bis heute nicht als rechtsmotiviert eingestuft. Von der Stadt und zuständigen Behörden gibt es immer noch keine Beileidsbekundung oder eine Stellungnahme. Wir erinnern an einen namentlich unbekannten Obdachlosen. Ein schlafender Obdachloser wird am 16. Juli 1993 in Mal von einem rechten Skinhead antisemitisch beschimpft und verprügelt. Der Betroffene stirbt 3 Monate später an einer Lungenembolie im Krankenhaus. Der 18-jährige Täter wird im März 1994 vom Landgericht Essen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 15-monatigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen Misshandlung und Todesursache. Der Neonazi ist bereits vor der Tat durch Körperverletzungen und rechte Propagandadelikte in Erscheinung getreten.
Seit diesem September läuft in Dresden der Prozess gegen Lina E. Ihr wird Beteiligung an mehreren Angriffen auf Neonazis vorgeworfen. Im November 2020 wird sie in Leipzig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Grund? Neben den Angriffen wird ihr die Bildung einer kriminellen, linksextremen Vereinigung vorgeworfen, die seit 2018 gezielt Jagd auf Rechtsextreme machen soll. Die ermittelnde Soko Links schreibt Lina E. eine führende Position in dieser Vereinigung zu.
Jetzt im Oktober geht der Prozess in die nächste Runde. Bisher geht es eher schleppend voran. Das sagt auch der Journalist Edgar Lopez. Er schreibt unter anderem für den Kreuzer Leipzig und war bis jetzt bei fast allen Prozesstagen vor Ort. Er schilderte uns seine bisherigen Eindrücke.
Also es fängt damit an, dass natürlich die Zeugen, die geladen worden sind, sehr, sehr eng getaktet wurden. Das heißt also, pro Verhandlungstag wurden ursprünglich immer so zwischen 2 und vielleicht 4 Leuten vorgesehen. Aber mittlerweile hat sich halt gezeigt, dass diese Planung nicht eingehalten werden kann, weil eben Nachfragen oder andere Sachen in diese Struktur einfach reinwirken. Also Nachfragen von Seiten der Verteidigung beziehungsweise aber einfach offene Fragen, die geklärt werden müssen. Sei es Akten, die der Verteidigung noch nicht zur Verfügung gestellt wurden oder von denen der Senat beziehungsweise der Vorsitzende Richter des Senats auch gar nicht die Wahrnehmung hatte, dass sie für die Verteidigung vielleicht notwendig sein könnten. Und deswegen zieht sich das alles so ein bisschen in die Länge.
Bisher wurden im Prozess vor allem die Opfer der vorgeworfenen Angriffe vernommen. Viele von ihnen kommen aus dem rechten Milieu. Auch einige PolizistInnen waren unter den ZeugInnen. Edgar Lopez berichtet von starken Diskussionen und Zerwürfnissen bei den Aussagen der Rechten. Einer der vernommenen Zeugen ist Enrico B. Er wurde 2018 von mehreren Personen vor seiner Wohnung angegriffen. Diese Tat ordnen die ErmittlerInnen der Gruppe von Lina E. zu. Enrico B. ist ein bekannter Neonazi und ehemaliger Funktionär der NPD. Er ist mehrfach vorbestraft und gegen ihn wird aktuell wegen einer möglichen Falschaussage vor Gericht in einem anderen Fall ermittelt. Es stellt sich die Frage, wie aussagekräftig Zeugen mit solchen Hintergründen sein können.
Der Eindruck, der sich mir gegeben hat, war der, dass die Aussagen, die er getätigt hat, also mit sehr großer Vorsicht zu verwenden sind. Es gab tatsächlich auch den Fall, dass er zu Beginn zunächst einmal nicht einräumen wollte, dass er dem rechtsextremen Spektrum angehört. Und das hat dann natürlich bei etlichen Beteiligten, aber auch Beobachterinnen vor Ort natürlich für sehr große Skepsis gesorgt.
Ähnliche Zweifel gibt es auch bezüglich der Aussagen von Cedric S. Auch er war Opfer einer Gewalttat, die der Gruppe um Lina E. zugeordnet wird. Auch er kommt aus dem rechten Spektrum und nimmt seit mehreren Jahren an verschiedenen Demonstrationen und Angriffen durch rechte Gruppen teil. Die Aussagen von Cedric S. fallen im Gericht durch Widersprüchlichkeit auf, besonders bezogen auf Lina E.'s vermeintliche Beteiligung am Angriff auf ihn.
Also Cedric S. hat ursprünglich mal ausgesagt am Abend des Angriffs, dass er von 5 Angreifern angegriffen wurde und dass unter diesen Angreifern natürlich auch keine Frau war. Diese Aussage hat er im Prozess erst revidiert, indem er gesagt hatte, dass er nur von 4 Angreifern angegriffen wurde und darunter sich definitiv eine Frau befunden haben soll. Er hat im Frühjahr 2021 noch eine Vernehmung mit, also bei Beamten des LKA Sachsen gehabt, in der er diese Aussage so nicht getroffen hat. Und das wirft natürlich einfach schon Fragen auf, weil er auch im Prozess behauptet hat, dass er sich das erste Mal schon Ende 2019 daran erinnern konnte, dass er von einer Frau, also dass er auch von einer Frau angegriffen wurde und dass es sich dabei nur um 4 Angreiferinnen gehandelt haben soll.
Die Aussagen von Cedric S. machen deutlich, dass der von ihm beschriebene Wandel in seinen Erinnerungen an den Angriff wenig plausibel erscheint. Besonders, da er Anfang 2021 im Vorfeld des Prozesses, aber nach dem von ihm beschriebenen Wandel, die Beschreibung der 5 Angreifer in der Vernehmung durch das LKA wiederholt. Aufgrund dieser Zeugenaussagen und auch der weiteren vor Gericht gebrachten Fakten gilt die Beweislage gegen Lina E. unter linken Gruppen als eher wackelig. Eine Aussage, die Edgar Lopez jedoch für etwas verfrüht hält, da viele Zeugenaussagen und Beweismittel noch nicht im Prozess gehört und behandelt wurden. Die offizielle Informationsbasis, auf der die Soko Links den Vorwurf zur Bildung der kriminellen linken Organisation stützt, wurde noch nicht im Prozess besprochen. Die Verteidigung äußert aber ihre Zweifel daran, dass es wirklich Beweise dafür gibt.
Es wurde bloß angesprochen, dass einer der Bände, der eben diese Organisationsstruktur behandeln soll, in der Anklageschrift oder in den Ermittlungsakten, dass dieser Ordner komplett leer ist und dass es keine stichhaltigen Beweise dafür gibt, dass es da eine Struktur im klassischen Sinn geben soll.
Wie sich der Prozess weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Verteidigung noch stärker auf die Prüfung der Zeugenaussagen und der Informationen der Soko Links hinarbeiten wird. Denn auch die Soko Links ist im Prozess kritisch zu betrachten.
Es gibt Indizien dafür, dass bei der Soko Links Individuen arbeiten, die nicht alle Sachen rechtsstaatlich behandeln. Also ich verweise da speziell auf die Recherche, die Kollegen und ich unter anderem für den Spiegel gemacht haben, wo es Indizien dafür gibt, dass von einem Beamten der Soko Links, der auch eine Verbindung in dieses Verfahren hat, mutmaßlich interne Informationen an Dritte weitergeleitet wurden, die letztlich dann im rechtsextremen Kompaktmagazin veröffentlicht wurden.
Das sagt der Journalist Edgar Lopez zum Prozess um Lina E. in Dresden. Wenn ihr noch mehr über den Prozess erfahren wollt, könnt ihr auf der Webseite soli-antifa-ost.org gehen. Dort findet ihr ausführliche Berichte zu den einzelnen Prozesstagen sowie weitere Informationen über das Geschehen rund um die ZeugInnen und Lina E. Seit Anfang September läuft vor dem Landgericht Mühlhausen ein Prozess gegen 2 Neonazis aus dem Umfeld von NPD-Kader Thorsten Heise. Nudolf H. und Gianluca B. sollen antifaschistische Journalisten im April 2018 unter anderem mit Baseballschlägern und einem Messer attackiert haben. Die beiden Journalisten erlitten schwere Verletzungen. Der Prozess wird von schweren Ermittlungsfehlern der Polizei überschattet. Wir haben mit dem Journalisten Joachim F. Torgau geredet, der den Prozess seit Beginn begleitet.
Im thüringischen Frette-Rode, dem Wohnsitz von NPD-Kader und Vorzeigenazi Thorsten Heise, passierte im April 2018 ein Angriff, der 2 schwer verletzte Journalisten zur Folge hatte. Radio Korax berichtete über den Fall bereits im September. Nudolf H., der Sohn von Thorsten Heise, sowie Gianluca B., ein Ziehsohn von Heise, wohnten zum Tatzeitpunkt beide im Anwesen Heises bzw. daneben in Frettern-Rode. Es kam zum Konflikt zwischen den späteren Opfern, 2 Journalisten, die Fotos vom Haus Heises machten, und den beiden Neonazis. Nach einer wilden Verfolgungsjagd sollen die beiden Journalisten unter anderem mit einem Messer sowie einem Traktorschraubenschlüssel angegriffen worden sein. Was genau an diesem Tag passiert sein soll, berichtet Joachim F. Turnau. Er ist Journalist und begleitet den Prozess seit Beginn.
Und dann begann eine Verfolgungsjagd über die Straßen rund um dieses Dorf in Nordwestthüringen. Erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und irgendwann endete diese Verfolgungsjagd, weil es eine Baustelle mit Baustellenampel gab und es nicht weiterging. Das führte am Ende dazu, dass das Auto der beiden Journalisten im Graben landete, nicht mehr weiterfahren konnte. Dann wurden die beiden Journalisten, so schildern sie es, von den beiden Angeklagten angegriffen, eben mit dem erwähnten Traktorschraubenschlüssel, mit einem Baseballschläger, mit einem Messer, mit Reizgas. Das Auto wurde, die Autoscheiben wurden zertrümmert, Reifen aufgestochen. Und es soll auch die Kameraausrüstung der beiden Journalisten durch die Neonazis geraubt worden sein. Am Ende, so viel wiederum ist sicher, hatte der eine der beiden Journalisten einen Messerstich im Bein und der andere einen Schlag auf den Kopf abbekommen, was dann später, allerdings erst sehr viel später, als tatsächlich als Schädelbruch sich herausgestellt hat.
Nach über 3 Jahren Wartezeit wird am 7.9.2021 der Prozess gegen die beiden Angeklagten Rudolf H. und Gianluca B. endlich vor dem Landkreis Mülhausen eröffnet. In seinem Artikel kritisiert der Journalist Joachim F. Turnau eine gewisse Unlust der Polizei, Licht ins Dunkle zu bringen und gegen Rechtsextremisten ausreichend zu ermitteln. Es dauerte gar knapp 3 Jahre, bis der Prozess überhaupt stattfinden konnte. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei muss sich laut Turnau den Vorwurf gefallen lassen, sich nicht hinlänglich mit dem Fall beschäftigt zu haben. Es gibt sogar den Vorwurf von Verstrickungen von Teilen der Ermittlungsorganen in Thüringen in das organisierte Neonazi-Umfeld von Thorsten Heise. Was dazu bisher bekannt ist, erklärt Journalist Turnau.
Genauso hat es nie eine richtige Durchsuchung, also im Sinne von, da kommen mal richtig viele Beamte und durchsuchen ein Haus. Das hat es auch weder im Haus von Heise noch von Gianluca B. jemals gegeben. Da ist wirklich eine Menge nicht passiert, was unter normalen Umständen eigentlich passieren müsste. Woran das liegt, wird sich vielleicht noch rausstellen. Was sich schon erwiesen hat, ist, dass, es zumindest mal eine gewisse, einen gewissen Respekt bei der örtlichen Polizei für Thorsten Heise gibt und auch ein Verständnis von der Situation vor Ort, bei der relativ klar sortiert ist, wer hier die Guten und wer die Bösen sind. Oder sagen wir, wer zumindest die richtig Bösen sind. Die richtig Bösen sind nämlich dann immer die Antifas, die irgendwie kommen und Ärger machen wollen. Scherereien, sagte da ein Beamter. Also die Nazis im Dorf, die sind irgendwie erstmal kein Problem, wenn, solange das alles irgendwie so weit ordentlich abläuft. Aber wenn dann die Störenfriede von außen kommen, dann wird es schwierig. Also das ist so die Sicht, die da ein örtlicher Polizist vor Gericht kundgetan hat. Wenn das sagen die Einstellung ist, die vorherrscht, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, dass dann die Ermittlungen auch relativ nachlässig ablaufen. Und was in diesem Zusammenhang dann bisher die Krönung ist, einer der Streifenbeamten, die an diesem Tattag da im Einsatz waren, einer von den beiden, die das Tatfahrzeug im Blick behalten sollten, der soll nach seiner Zeugenvernehmung draußen auf dem Flur mit einem der beiden Verteidiger geredet haben und dabei den Satz gesagt haben, jedenfalls sinngemäß, war das in Ordnung, was ich da gerade gesagt habe. Also klingt so, als habe er sich seine Aussage im Nachhinein absegnen lassen von einem Verteidiger eines Neonazis, eines Verteidigers im Übrigen, der selber aus der rechten Szene kommt.
Der Prozess läuft nun schon eine ganze Weile. Das Auto, das für die Verfolgungsjagd genutzt wurde, ist nicht Teil des Prozesses vor dem Landgericht Mülhausen. Der Prozess wird noch eine Weile dauern. Erst gegen Ende des Jahres wird mit einem Urteil in dem Fall gerechnet. Wie sich der Prozess weiterentwickeln wird, schätzt Journalist Joachim F. Turnau so ein.
Der gravierendste Tatvorwurf ist tatsächlich der Raub der Kamera, denn wäre ein schwerer Raub, ein Raub, bei dem Waffen zum Einsatz kommen und da ist es die Mindeststrafe schon 5 Jahre. Also das ist ein wirklich dickes Brett. Aber da die Kamera nie gefunden wurde, ist da die Beweislage, zumindest zum derzeitigen Stand, relativ dünn, fürchte ich. Möglicherweise könnte das was sein, was dann am Ende runterfällt, dann bliebe es nur in Anführungszeichen bei der gefährlichen Körperverletzung und dann fiele das Strafmaß auch geringer aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment noch Kaffeesatzleserei, weil der Prozess noch mindestens mal bis Weihnachten dauern wird.
Sagt Journalist Joachim F. Turnau zum Prozess gegen 2 Neonazis, der derzeit vor dem Landgericht Mülhausen verhandelt wird. Wir werden weiterhin auf den Prozess blicken. Ein Urteil wird gegen Ende des Jahres erwartet. Nördlich von Cottbus an der polnischen Grenze liegt Guben. Dort ruft die faschistische Partei Der Dritte Weg am Samstag, dem 23.10., zu einer Art Menschenjagd auf. Sie wollen Geflüchtete am Grenzübertritt hindern. André aus Guben ist Mitorganisator des Gegenprotests und erzählt, warum Der Dritte Weg dazu aufruft.
Wie die darauf kommen, also aus ihrer menschenverachtenden Ideologie würde ich vermuten, dass sie sich vorstellen, dass hier Horden von Menschen ankommen, weiß nicht, das Land überrennen wollen oder sowas. In den Nachrichten ist es nämlich immer wieder davon zu hören, dass Menschen hier an der in der gesamten Grenzregion zurzeit aufgegriffen werden von der Polizei. Das sind meistens Menschen, die tatsächlich ziemlich erschöpft sind, also sowohl körperlich wie auch seelisch. Die Reise muss ganz schön krass gewesen sein. Wie auch immer der Weg durch Polen stattgefunden hat, also es wird ja vermutet, dass der Weg aus Weißrussland über Polen nach Deutschland führt. Genau, wie auch immer der Weg ist, der scheint die Menschen wirklich sehr, sehr zu erschöpfen.
Und genau da setzt Der Dritte Weg an. Sie sind der Meinung, es wären Tausende, die in unser Land kommen und dass man unser Land verteidigen müsse. Sie wollen von Samstag auf Sonntag die Grenze bewachen. Aufgerufen haben sie, dass Menschen mit Nachtsichtgeräten und Militärausrüstung kommen sollen. Das Weltbild oder die Ideologie dahinter ist durch und durch faschistisch.
Es ist eine faschistische Partei. Das heißt, die sind nicht nur auf Autoritäten, sondern vor allem glauben sie oft nicht daran, dass wir zum Beispiel einen Rechtsstaat haben. Ja, egal wie gut oder schlecht er ist, sie lehnen ihn komplett ab und versuchen halt eine Selbstjustiz herzustellen. Weiß nicht, Herrenmensch-Idee oder sowas ähnlichem. Kommen jetzt auf solche Ideen, hey, anstatt der Polizei sollten wir mal die Flüchtlinge in Begrüßung nehmen, ja, oder die geflüchteten Menschen.
Allerdings ist Der Dritte Weg in der Region um Guben nicht sehr präsent. Sie mobilisieren für diese Aktion aus Gebieten, wo sie wesentlich mehr AnhängerInnen haben. Trotzdem haben sie in Guben gute Kontakte. Aber einige BürgerInnen aus Guben sind anderer Meinung als Der Dritte Weg. So auch André, der aus Gegenprotest die Mahnwache angemeldet hat. Diese soll von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr stattfinden.
In erster Linie geht es aber auf alle Fälle darum, zu zeigen, hey, solche Aktionen wie Der Dritte Weg, die plant, geht auf keinen Fall. Das ist menschenverachtend, das ist undemokratisch und genau, also dass Faschisten irgendwie öffentlich zu Menschenjagd aufrufen, kann halt nicht unbeantwortet bleiben. Als zweite Idee ist es auf alle Fälle auch als ein sicherer Anlaufpunkt für alle Menschen gedacht. Deswegen gilt die Mahnwache auch 24 Stunden. Das heißt, dort gibt es halt eine Karte von Guben, falls Leute sozusagen den dritten Weg auf die Hände schauen wollen oder wie auch immer. Genau, oder Tee oder was zu trinken brauchen. Und ansonsten gibt es halt auch noch Redebeiträge und tatsächlich eine zivilgesellschaftliche Versammlung, um zu zeigen, wir akzeptieren so eine Selbstjustiz-Scheiße nicht. So wie es jetzt klingt, wird sie wahrscheinlich größer, weil es doch ein weit überregionales Interesse gibt, was mich sehr freut oder auch alle Menschen, weil das zeigt uns nochmal, hey, nee, es gibt Leute, die sowas auf dem Schirm haben und die uns auch unterstützen.
Hinter der Mahnwache steckt keine Organisation, nur die BürgerInnen aus Guben selbst. Aber sie freuen sich, dass sich viele Menschen angekündigt haben. Und sie kommen nicht nur aus Guben, sondern auch von außerhalb.
Ich würde mich freuen, wenn Leute natürlich am Samstag hier vorbeikommen, auch wenn sie einen weiteren Weg haben, um den Faschisten wirklich zu zeigen, dass egal, wo sie sich versammeln und egal, wo sie irgendwie Selbstjustizgeschichten ausüben wollen, dass Menschen auch dahin gehen werden und dass eben nicht eine Kleinstadt allein mit so einer faschistischen Ideologie klarkommen muss, sondern eben Leute solidarisch sind und von überall herkommen.
Es ging gerade um den Dritten Weg, eine faschistische Partei, die am Samstag in Guben zum Grenzenbewachen aufruft. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. In Gedenken an den antifaschistischen Widerstand, die Opfer des Faschismus und Repression gibt es in Berlin am Samstag, den 23.10.2021 ab 11 Uhr eine antifaschistische Wanderung in Eichwalde. Der Treffpunkt ist auf der Schulzendorfer Seite des Bahnhofs. Die Wanderung führt an verschiedene Orte mit historischem Bezug und endet wieder am Bahnhof gegen 14 Uhr. Am Samstag, den 23.10. ebenfalls, sollte von 17 bis 20 Uhr die Demonstration alle zusammen autonom, widerständig, unversöhnlich überall in Leipzig stattfinden. Diese wurde jedoch verboten. Unklar ist derzeit, ob das Verbot aufrechterhalten bleibt oder ob eine gerichtliche Entscheidung das Verbot noch kippen wird. Sollte die Demonstration stattfinden, startet diese an drei Orten. Im Leipziger Westen unter dem Motto gegen den Ausverkauf unserer Städte ab 17 Uhr vom Felsenkeller aus. Im Leipziger Osten unter dem Motto weder Freund noch Helfer ab 17 Uhr am Lene-Voigt-Park und in der Innenstadt unter dem Motto gegen die Kriminalisierung linker Strukturen auch um 17 Uhr am Augustusplatz. Am Oranienplatz in Berlin demonstrieren am Sonntag, den 24. Oktober ab 14 Uhr AktivistInnen in Solidarität mit dem Kampf der Gefangenen in der Türkei und im Allgemeinen für den Kampf um Gerechtigkeit und den weltweiten Widerstand gegen Faschismus. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 21. Oktober 2021.